Reisen.
Das beliebteste Reiseziel der Deutschen ist Deutschland. Kein Wunder, denn Deutschland hat landschaftsmäßig ja doch einiges zu bieten. Und wir haben uns heute mal einen Geologen eingeladen, der sich ganz gut auskennt mit ganz unterschiedlichen Landschaften hier bei uns in Deutschland. Sven von Loger, der sammelt nämlich schöne Geschichten und schöne Orte von der Hallig im hohen Norden bis zu den Vulkanen in der Eifel. Und hier bei Domradio Reisen, da erzählt er uns heute, was wir auf der Reise durchs eigene Land so alles erleben können. Herr von Loger, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Tag.
Platter Strand und feurige Berge, so haben wir unsere Sendung heute genannt. Am Mikrofon bin ich, Hilde Regeniter. Herzlich willkommen. Um Feuer und Wasser geht's heute in Domradio Reisen. Zwei Elemente, die zwar kaum gegensätzlicher sein könnten, aber eines doch gemeinsam haben. Sie üben nämlich eine gewaltige Faszination auf uns Menschen aus. Bevor wir uns ein bisschen später dem Wasser zuwenden, geht's jetzt erstmal um die Feuerberge, also die Vulkane. Vulkane sind so alt wie die Erde selbst und sie sind eng mit ihrer Entstehungsgeschichte verknüpft. Vulkanlandschaften, die wirken oft so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, wild und schön und ursprünglich. Und den Geologen, Reisebuchautor und Wanderführer Sven von Loger, den zieht's immer wieder hinaus zu Lavasteinen und Basalt. Heute ist er aber mal gerade nicht in Vulkanlandschaften unterwegs, sondern er sitzt mir hier im Domradiostudio gegenüber. Schönen guten Tag, Herr von Loger.
Schönen guten Tag.
Fangen wir mal bei Null an. Also wo finden wir denn hier bei uns in Deutschland überhaupt noch echte Vulkanlandschaften?
Da finden wir eigentlich eine ganze Menge. Und gerade rings um Köln gibt es eigentlich die meisten Vorkommen in ganz Deutschland. Wir haben die Eifel, die Vulkaneifel, die Osteifel und die Westeifel. Wir haben das Siebengebirge. Wir haben den Westerwald. Das sind alles Vulkanlandschaften. Den Vogelsberg, das ist der allergrößte. Und in Süddeutschland gibt es auch noch ein paar so ganz kleine Vulkanschlote auf der Schwäbischen Alb.
Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, aber ich denke, dass diese Vulkane, von denen Sie jetzt gesprochen haben, eigentlich alle erloschen sind. Stimmt das oder könnten die eines Tages doch wieder erwachen und auf einmal wieder Feuer spucken und Lava um sich streuen?
Können die schon. Also Siebengebirge, da können wir von ausgehen, da passiert nichts mehr. Wenn man auf dem Drachenfels sitzt, ist man relativ in Sicherheit. Aber in der Osteifel, da ist der Vulkanismus noch aktiv. Und da sagen die Vulkanologen auch, da werden irgendwann wieder Vulkane ausbrechen. Das heißt, wenn man zum Beispiel am Lacher See ist oder in der Region des Lacher Sees, da blubbert es überall im Wasser, da steigt überall vulkanisches Gas auf. Und das ist ein Zeichen für Aktivität. Wobei man das als Geologe immer in geologischen Zeiträumen sehen muss.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also irgendwann heißt das noch zu unseren Lebzeiten oder in 20.000 Jahren? Oder kann man das ein bisschen präziser sagen?
Ja, genauso präzise kann man das sagen. Irgendwann in absehbarer Zeit, in naher Zukunft, aber da gibt es überhaupt kein Zeichen für. Es können aber auch noch 1.000 oder 10.000 Jahre dauern.
Also man weiß einfach nicht. Könnte auch in 5 Jahren sein.
Ist unwahrscheinlich, aber rein theoretisch ist es möglich.
Ich habe es ja schon gesagt, also Vulkane faszinieren sehr viele Menschen. Wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie auf den Vulkan gekommen sozusagen?
Ja, mich begeistern diese Landschaften. Ich fahre sehr viel auf die atlantischen Vulkaninseln, also die Azoren, die Kapverden, die Kanaren und Madeira. Das ist so meine Lieblingsgegend, um Reisen oder Urlaube zu machen. Und da ist der Vulkanismus ja sehr jung. Auf den Lanzarote zum Beispiel stehen diese wunderbaren, fast unberührten Vulkane rum. Auf La Palma, wo ich vor 3 Wochen noch war, ist der letzte Vulkan 1974 ausgebrochen. Und das sieht alles sehr wüst und wild und ganz ursprünglich und abenteuerlich aus. Und das sind Landschaften, die mag ich eigentlich mehr als irgendwelche grünen Wälder.
Also dass so ein feuerspuckender Berg, wie zum Beispiel der Stromboli in Sizilien, über den wir später in der Sendung noch sprechen werden, den Betrachter in Bann schlägt, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Aber was würden Sie sagen, worin liegt eigentlich der Reiz dieser Vulkanlandschaften, die ja nur und jetzt nur in Anführungsstrichen von lange zurückliegenden Ausbrüchen Zeugnis geben?
Ja, so ganz lang sind die Ausbrüche ja gar nicht. Wenn ich 1974 den letzten Vulkanausbruch hatte, dann ist das, auch wenn man dort steht in der Landschaft, so als wäre es vor ein paar Tagen gewesen. Man sieht die Lavaströme, wie sie direkt da lang geflossen sind, wie sie irgendwas plattgewalzt haben und wie sie neue Landschaften gebildet haben. Und es ist halt sehr was sehr Ursprüngliches und sehr Kraftvolles in der Landschaft, was halt auch ganz wilde Eindrücke hinterlässt und halt auch so Spuren, die man beobachten kann, dass man sieht, hier hätte ich gestanden und der Lavastrom ist 10 Meter oder 20 Meter neben mir lang geflossen oder ist knapp an diesem Haus vorbeigeflossen und hat es nicht platt gewalzt und verschüttet. Das kann man in diesen Gegenden überall beobachten.
Das ist natürlich in den Gegenden, wo Sie gerade waren, auf den Kanarischen Inseln zum Beispiel. Mhm. Hier bei uns ist das ja doch alles ein paar Tage, sprich Jahrzehnte, Jahrtausende länger her. Was macht denn den Reiz der Vulkanlandschaften hier bei uns aus?
Die Landschaften sind natürlich einerseits ziemlich schön, auf der anderen Seite kann man auch das da erkennen, was man anderswo in südlichen Gefilden erkennt. Das heißt, ich sehe ja in der Eifel, wenn ich da lang gehe, genauso Lavakegel und Lavaströme und Schlote und Lavabomben, die am Wegesrand liegen. Ich sehe Lavaströme, die einfach irgendwo durch die Landschaft geflossen sind, höre, sehe, wo die aufhören und es stehen halt nur ein paar Bäume drauf. Ich muss vielleicht ein klein bisschen mehr Fantasie oder Informationen bekommen, damit ich das Ganze auch erkenne. Aber dann ist die Landschaft in der Osteifel nicht anders als die Landschaft auf den Kanarischen Inseln oder auf Sizilien, wo ich genau die gleichen Phänomene und genau die gleichen Merkmale und vulkanologischen und geologischen Begebenheiten sehen und beobachten kann.
Das heißt, da liegen bloß ein paar Schichten mehr drüber sozusagen?
Manchmal, ja, ein kleines bisschen Erde, dann stehen ein paar Bäume drauf. Wenn ich mir die wegdenke, dann sieht das genauso aus wie auf La Palma an der Südküste, wo kein einziger Grashalm wächst. Und was die Gegend hier natürlich oft auch noch viel reizvoller macht, ist, dass wir dann hier auch noch alte Bergbauspuren haben, zum Beispiel in der Osteifel. Da wurden ja Jahrtausende oder viele Jahrhunderte, aber auch die Römer haben dort schon Basalt abgebaut für Mühlsteine. Das heißt, es gibt dort oft sehr abenteuerliche Geschichten historischen Bergbaus mit historischen Höhlen, Bergwerken, Ruinen, Kränen. Also alles, was man so mit Bergbau verbindet und was sehr urig als Lost Place in der Landschaft steht.
Sven von Loga, der Geologe und Vulkanfan, der ist heute zu Gast bei Domradio Reisen. Und gleich als nächstes, der erzählt er uns von Wanderungen auf den Spuren des Vulkanismus in der Eifel. Bis gleich. Der Ätna, der Vesuv, der Stromboli, alles aktive Vulkane im Süden Europas. Wer sich waschechte Vulkane angucken will, muss aber gar nicht so weit fahren, denn in der Eifel zum Beispiel, da finden sich an vielen Stellen sehr sehenswerte Spuren von Vulkanismus. Sven von Loga, der hat sie sich ganz genau angeguckt und sogar mehrere Wanderführer über die Vulkanlandschaften der Eifel geschrieben, zuletzt ein über den Vulkanismus in der Westeifel. Bei diesem jüngsten Ihrer Bücher, worauf haben Sie da Wert gelegt?
Es soll natürlich so sein, dass es ein geologischer Führer ist, dass der einem die Vulkanlandschaften zeigt und ein bisschen erklärt. Aber jetzt will sich ja keiner, der wandern geht, so wirklich vulkanologisch intensiv damit beschäftigen. Also es ist sehr wichtig, dass auch schöne Wanderungen sind, schöne Landschaften, die durch tolle Aussichtspunkte erreichen, durch wilde Schluchten gehen und an Bächen vorbei. Also dass es richtig schöne Wanderungen sind, an denen man aber auch immer wieder ganz besondere vulkanologische und geologische Phänomene sieht. Vulkankrater, Lavaströme, Lavabomben haben wir gesagt, die durch die Gegend geflogen sind.
Was sind Lavabomben?
Ja, Lavabomben sind eigentlich so dicke Lavafetzen, die der Vulkan, als er aktiv war, ausgeschleudert hat. Die sind rausgeflogen, sind in der Luft ein bisschen abgekühlt, haben eine Tropfenform bekommen, sind dann in die weiche Asche gefallen und nicht zerplatzt. Und die liegen halt so als große tropfenförmige Gebilde in den Vulkanen oder rund um die Vulkane ringsrum. Und die sind teilweise ganz schön groß. Ne? Es gibt welche, die wiegen viele, viele Tonnen. Es gibt einen Ort Strohn in der Westeifel. Da liegt die größte Lavabombe der Eifel. Die hat einen Durchmesser, ich glaube, weit über 3 Meter, fast 4 oder kann 5 Meter sein.
Wir müssen das vielleicht noch mal kurz ein bisschen eingrenzen. Also jetzt zuletzt haben Sie über die Westeifel geschrieben. Die Eifel ist ja doch ein ziemlich großes Gebiet. Wo genau liegen da die Vulkanlandschaften?
In der Nordeifel gibt es überhaupt keine Vulkane. Die Vulkanlandschaften, die gibt es einerseits in der Osteifel. Das ist das Osteifler Vulkangebiet rund um den Laacher See. Also Mayen, Mendig und das Brohltal, diese Gegend.
Da, wo Sie gesagt haben, da ist es noch aktiv, da blubbert es, ne?
Da sieht man, das ist blubbert. Da steht man an einem Bach und überall kommt vulkanisches Gas hoch. Und die Westeifel, das ist halt der Raum der Dauner Mare, Manderscheid, Bad Bertrich, bis hoch nach Steffeln in der Eifel. Das ist das zweite Vulkangebiet, das ist eigentlich ein kleines bisschen älter, allerdings liegt zwischen den beiden mittendrin der jüngste Vulkan der Eifel, das Ulmener Maar, das ist vor 11.000 Jahren ausgebrochen.
Sie haben jetzt immer den Begriff Mare, Maar verwendet, was hat es damit auf sich?
Ja, es gibt so verschiedene Arten von Vulkanen. Es gibt richtige Vulkane, also richtig in Anführungsstrichen, natürlich ist alles ein richtiger Vulkan, aber was wir so aus dem Zeitalter von Jim Knopf noch kennen, ein Schlackenkegel, der oder ein Berg, der rauchend auf der Landschaft steht und wo oben die rotglühenden Lavafetzen raussprühen, das ist so das klassische Bild vom Vulkan. Und dann gibt es die Mare, das sind nur kleine Sprengtrichter in der Erde, da kommt durch einen kleinen Spalt ein bisschen Magma nach oben, trifft aufs Grundwasser, dann gibt es eine Dampfexplosion, dann sprengt das einen Trichter frei und wir haben ein Loch in der Erde. Wobei man genau unterscheiden muss, Mare ist nicht, wie die meisten Leute denken, Löcher mit Wasser drin, sondern die meisten Mare haben überhaupt kein Wasser drin. Es gibt hunderte von Maren in der Eifel, die man unter Umständen gar nicht richtig sehen kann. Das heißt, das ist einfach so ein Sprengtrichter, ein Loch, ist mal heutzutage schon meist wieder zugefallen. Und manche haben einen Marsee, die sind dann besonders schön. Meerfeldermare, die Daunermare.
Mhm. Gucken wir jetzt nochmal auf die Wanderung, die Sie vorschlagen in der Westeifel. Haben Sie da einen Favoriten?
Nein, ich habe alles Favoriten. Also alle Touren, die ich beschrieben habe, die finde ich ganz wunderschön. Die sind auch wirklich schön. Und ich kann nicht sagen, dass einen besonderen Reiz hat. Mehr als jeder hat ihren eigenen Reiz und zeigt andere Sachen und zeigt andere Phänomene. Man müsste eigentlich alle gewandert sein, um die ganze Eifel zu verstehen und sehen zu können. Es gibt welche, die gehen in Höhlen. Hier ist eine, die geht durch einen Tunnel in einen Vulkankrater hinein.
Dann welche ist das denn mit dem Vulkankrater?
Da gibt es den Ahrensberg bei Hillesheim. Da führt also durch einen Tunnel, da kann man den Kraterwall von innen drinne angucken, von unten drunter und kommt dann nach innen in den abgebauten Krater innen drinne, also in einen Basaltsteinbruch hinein.
Da darf man wahrscheinlich keine klaustrophobischen Anwandlungen haben. Ne?
Wenn man so schlimm ist das nicht. Nee. Das ist hier wie ein Straßentunnel in Köln. Kleines so. Bisschen enger. Aber es gibt auch dann mehr Höhlen. Es gibt hier zum Beispiel die Mühlsteinhöhlen bei Mühlenberg heißt der Ort auch, in der Nähe von Dreis. Am Domberg, da gibt es dann Hohenfels, da sind halt Höhlen, in die man reingehen kann. Da wurde vor langer Zeit Basalt abgebaut, Mühlsteine abgebaut.
Das heißt also, 12 Wanderungen gibt es jetzt in diesem Buch. Sie haben ja gesagt, ich hätte noch viel mehr gehabt, aber man muss sich dann beschränken. Das sind jetzt also wirklich die schönsten. Da kann man eben dann stellenweise immer nachvollziehen, wie das so gelaufen ist. Damals mit den Vulkanen in der Eifel.
Ja, man steht dann da und das Buch sagt einem ganz genau, hier guckst du hin, da ist ein Lavastrom langgeflossen, den man sonst vielleicht gar nicht sehen würde oder sich gar keine Gedanken macht, warum diese Hügel, die da jetzt in der Landschaft rumliegen praktisch so, warum das ein alter Lavastrom ist, der da vor mehreren tausend Jahren glühend über die Landschaft geflossen ist.
Sie machen ja eben auch Exkursionen durch diese vulkanischen Gegenden. Mhm. Wir haben das eingangs schon gesagt, also hier bei uns braucht man ein bisschen mehr Fantasie, um zu verstehen, um nachzuvollziehen, dass das eben sozusagen Spätfolgen eines Vulkanausbruchs sind,
die ja, man da sehen kann. Genau, dann wandere ich mit den Leuten durch die Landschaft, durch die Eifel und durch Siebengebirge und wir gucken dann halt all diese Spuren an und ich versuche das dann zu rekonstruieren. Was ist denn da eigentlich mal passiert, dass man sich vorstellen kann, vor so und so vielen Millionen oder vor so und so vielen tausend Jahren hat es hier diese Ausbrüche gegeben und dann standen riesige Aschenwolken am Himmel und haben die Gegend mit Hunderten von Meter Asche bedeckt und dann hat es Gewitter gegeben und der Rhein wurde aufgestaut, zum Beispiel der Laacher Seevulkan hat den Rhein aufgestaut, es gab einen riesigen Stausee, weil halt die ganze Lava in den Rhein hineingeflossen ist. Anderswo gibt es wieder andere Lavaströme, die sind dann aus Basalt, die sind schwarz und steinhart, es gibt Lava, die schwimmt auf dem Wasser, es gibt Lava mit schönen Mineralien drin, es gibt Lava voll bunter Kristalle, also es gibt die diversesten Formen und Farben und Möglichkeiten, was sich im Vulkanismus und in der Landschaft so alles abgespielt hat.
Und für die Leute ist das natürlich toll, die können den Stein anfassen, die können das ganz genau sehen.
Ja, wir haben natürlich auch Lupen dabei, gucken dann kleine Kristalle an, die man da findet und wir gucken die verschiedenen Lavaformen an, wie hart die sind, was hat man draus gemacht, was ja auch oft historisch sehr interessant ist, weil unsere ganze Geschichte wird davon geprägt und so. Man sitzt in der Vulkaneifel, da wird Basalt abgebaut und wenn ich mich jetzt umdrucke und gucke aus dem Fenster, dann sehe ich, dass auch am Kölner Dom Basalt, rheinischer Basalt verbaut worden ist oder andere Vulkangebiete, Siebengebirge, der halbe Dom besteht aus dem Siebengebirge.
Auf den Spuren des Vulkanismus in der Westeifel, da war Sven von Loga unterwegs. Genauso hat er auch sein Buch genannt, das er zusammen mit Martin Kotziol herausgegeben hat, erschienen im Eifel Verlag zum Preis von 7 €. Weil sich aber unsere Sendung ja heute nicht nur ums Feuer drehen soll, sondern auch ums Wasser, bleibt der Reisebuchautor und Wanderführer noch ein bisschen bei uns. Und gleich nach den Nachrichten, da gehen wir mit ihm ans Wasser. Genauer gesagt sprechen wir über das große Glück, auf einer kleinen Insel mitten in der Nordsee, mitten im Wattenmeer Ruhe zu finden. Platter Strand und feurige Berge, so heißt unsere Domradio-Reisesendung heute. Über feurige Berge, also über Vulkane, haben wir gerade schon ausführlich gesprochen mit dem Geologen, Reisebuchautor und Wanderführer Sven von Loger. Und nach so viel Erdgeschichte und Wandern in Vulkanlandschaften wird es Zeit für eine Pause. Und die machen wir jetzt mal auf einer Hallig, Herr von Loger. Und Sie haben mich gerade schon korrigieren müssen. Ich habe gesagt, das wäre eine winzige Insel. Stimmt gar nicht.
Die Norddeutschen legen da sehr viel Wert drauf. Eine Hallig ist keine Insel. Eine Insel ist was, was aus festem Gestein besteht, zum Beispiel aus den Resten der Geest. Das sind die eiszeitlichen Sedimente Schleswig-Holsteins. Das sind richtig feste Gesteine. Die Hallig, ich sage das jetzt mal ganz salopp, ist einfach ein Schlammrest, den die Nordsee da aufgetürmt hat. Und das ist auch das Problem der Halligen, die werden relativ schnell weggespült.
Man kann, aber es gibt eben Menschen, die auf der Hallig leben, die haben sich mit ihrem Leben dem Rhythmus von Ebbe und Flut sozusagen angepasst, kann man das so sagen?
Ja, im Vergleich zu einer Insel, die wird eigentlich nicht überflutet, wird eine Hallig mehrfach im Jahr überflutet. Das heißt, das sogenannte Land unter, da steigt die Nordsee halt ein bisschen höher, überspült die gesamte Hallig, setzt so einen Meter unter Wasser und nach 2, 3 Tagen läuft das Wasser auch wieder ab. Jetzt ist natürlich für die Leute das Problem, dass die dann ja auch im Wasser stehen würden. Die haben sich sogenannte Warften gebaut. Das sind halt so Hügel, bis zu 10 Meter hoch, auf denen steht, dann stehen ihre Häuser. Und da leben die und das wird dann in der Regel auch nicht überflutet.
Wie viele Einwohner hat denn Ihre Lieblingshallig, also die Hallig-Hoge, wo Sie mit Ihrer Frau regelmäßig hinfahren?
Hallig-Hoge hat im Moment, ich weiß es gar nicht so, immer 100 Einwohner ungefähr. Ich glaube 107 sind es im Moment, aber das werden wir in den nächsten Tagen nochmal klären, weil wir da ja so ein paar Vorträge zu dem Thema halten.
Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf zurück. Ich stelle mir jetzt vor, dass so eine Hallig selbst für Ruhesuchende sehr, sehr ruhig ist, oder?
Man hat natürlich ziemlich viel Ruhe da, also mehr als anderswo auf der Erde, würde ich mal fast sagen, außer an der Antarktis. Man sitzt vollkommen alleine da. Wir haben da immer unsere Lieblingsplätze, wo wir dann sitzen und gucken aufs Meer. Und da sitzen wir dann mit unserer Teekanne auch stundenlang und gucken aufs Meer, gucken, wie die Flut kommt und gucken, wie sie wieder geht. Und das macht man halt so den ganzen Tag. Da fliegen ein paar Vögel rum, dann gehen wir anderswo hin und gucken, wie die Vögel da rumfliegen und die Gänse fliegen und watscheln durch die Gegend. Das ist unwahrscheinlich entspannend. Also es ist gerade für den Großstädter, der ja durchaus ein gewisses Stresspensum hier immer hat, auch wenn er einfach nur über die Straße geht, ist so ein Halligleben, diese Weite und diese Ruhe. Das heißt, Ruhe ist auch so eine Frage, weil die Vögel, die schreien schon wie die Wilden. Das ist schlimmer, als wenn hier die LKWs durch die Gegend donnern. Aber es ist doch ein erheblich angenehmeres Geräusch. Und man hat also doch ein ganz enormes Maß an Ruhe, Entspannung, Runterkommen. Und dazu ist dir so eine Halliglandschaft perfekt.
Aber man kann auch was anderes machen, als da sitzen und Tee trinken. Man kann natürlich auch wandern. Können Sie die Hallig-Hoge an einem Tag erwandern?
Ja. Also wenn man einmal drumherum geht, das sind so ungefähr 12 Kilometer, das ist die größte Tour, die man überhaupt machen kann, dann kann man noch ein bisschen im Zickzack gehen, einmal rechts rum, einmal links rum, einmal in der Mitte von hier nach da und einmal von da nach hier und dann hat man eigentlich alles erwandert und gesehen.
Was gibt's denn zu sehen?
Ja, es gibt Kühe zu sehen, es gibt Schafe zu sehen. Selten auch mal einen Menschen, weil so viele sind ja nicht da. Es gibt vor allen Dingen viele Vögel zu sehen. Also es gibt fast nichts, was reichhaltiger ist an einer Vogelfauna wie so eine Hallig. Die enorm viele Vögel, ist ja auch ein Naturschutzgebiet, das Halliggebiet. Liegt ja mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Man kann auch Wattwanderungen machen. Vor der Hallig liegen große Sande, zum Beispiel der Japsand. Diese Sande sind also nicht fertige Inseln, die in der Regel auch nicht überflutet werden, bei einer normalen Flut auch trocken bleiben. Da sind enorm viele Vögel dann drauf, da liegen auch manchmal Seehunde drauf. Da kann man in gewisse Gebiete Wanderungen machen und das ist auch schon sehr spannend, wenn man stundenlang durchs Watt wandert. Gerade für den Festländer ist das ja auch ein bisschen aufregend, weil der weiß ja nicht so richtig, wann kommt denn die Flut eigentlich wieder. Schaffe ich es noch zurück oder nicht? Das ist dann ein bisschen weniger entspannend. Aber wenn man dann wieder an der Küste sitzt und sitzt dann in irgendeinem Pesel da drin und lässt sich das Halligbier schmecken.
Was ist ein Pesel, eine Kneipe?
Nee. Heutzutage ist das... Kneipe ist jetzt ganz schlecht gesagt. Pesel war früher der Wohnraum des Kapitäns, also ein ganz feines Haus von einem ganz reichen Menschen. Der Kapitäne, Die Kapitäne waren sehr wohlhabend. Die Halliger sind alle zur See gefahren als Kapitäne oder Walfänger. Und ihren feinsten Raum, die gute Stube des Hauses, das war der Pesel, der war geschmückt mit ganz Delfter Kacheln und sehr viel edlem Material. Und heutzutage gibt es einige Pesel, die sind da noch erhalten. Da sind jetzt museumsartige Cafés drin. Das Schönste ist auf Hallighoge der Blaue Pesel, also ein ganz, ganz schönes Café und Restaurant, wo es auch die beste Torte der Hallig gibt. Und die sitzt man, da sitzt man drin und isst die in so einem alten, ja, Kapitänswohnzimmer.
Museumsartiges Café, das klingt genau. Toll. Sven von Loga, der liebt solche Pesel, aber er liebt vor allen Dingen auch die Steine und das Wasser auf und rund um die Hallighoge herum. Mit seiner Frau fährt er regelmäßig auf diese kleine Hallig im Wattenmeer und den beiden gefällt es dort so gut, dass sie zusammen ein Buch darüber geschrieben haben. Ein kleines Buch, aber die Hallig ist ja auch sehr klein und über dieses Buch sprechen wir gleich weiter. Eine Liebeserklärung an eine Hallig. Die hat der Reisebuchautor Sven von Loga geschrieben, gemeinsam mit seiner Frau. Und was ihn so an diesem winzigen Eiland im schleswig-holsteinischen Wattenmeer fasziniert, diesem winzigen Marschrest im Wattenmeer, davon erzählt er uns heute in Domradio Reisen. Herr von Loga, Hallighoge ist Ihr erklärter Ruheort. Wie oft schaffen Sie es denn dahin?
Einmal im Jahr. Wir fahren jedes Jahr dahin. Ich habe eigentlich vor, jetzt auch im Januar dorthin zu fahren, weil ich es gerne mal ein bisschen stürmischer sehen möchte. Da wird es natürlich etwas schwieriger, dann so stundenlang draußen zu sitzen, weil der Wind ist dann schon ziemlich klirrend kalt und gerade über so eine Nordsee-Eiland fegt er ja wie wild hinweg und dann ist es verfroren und vereist. Das geht natürlich im Frühling oder im Sommer. Wir fahren gerne im Mai dahin, geht das erheblich besser, stundenlang draußen zu sitzen und aufs Meer zu gucken. Also es ist schon was, also ich möchte gerne öfter hinfahren eigentlich.
Wie lange fahren Sie denn dann dahin?
Wir fahren dann meist so 1 bis 2 Wochen. Mhm. Man muss schon ein paar Tage länger hin, weil man muss sich an diese Ruhe erstmal gewöhnen. Das heißt, den ersten Tag, den wir da sind, man kommt dann an und dann ist man da und ist ja noch als von der Reise ein bisschen durcheinander vielleicht. Oder man hat noch das großstädtische Stressgefühl, was man ja auch erstmal ablegen muss. Aber eigentlich am zweiten Tag, wenn man dann da sitzt und ist so um der Hallig spaziert und ist mal kreuz und quer und hat schon wieder eine Stunde auf der Bank gesessen und den Gänsen zugeguckt oder Muscheln gesammelt am Strand. Oder Strand hat das ja nicht am Wattenrand. Dann merke ich jedes Mal, wie auf mich so eine ganz enorme Ruhe kommt. Das, als würde alles weggehen, was ich vorher hatte. Alle Gedanken und Stressfaktoren, die sind plötzlich weg. Ja, und dann bin ich auch in der Lage, da irgendwo auf dem Fels zu sitzen. Felsen gibt es auf der Hallig nicht. Es sind hingeschüttete Felsen, mit denen die Hallig befestigt worden ist, damit sie halt nicht bei der nächsten Sturmflut ganz weggespült wird. Kann man sehr schön drauf sitzen. Oder es gibt auch an ein paar Stellen stehen so Strandkörbe rum. Da sitzt man natürlich besonders gut, auch windgeschützt und kann auch ein Buch mitnehmen und lesen. Und ich kann dann durchaus einfach mal 5 Stunden aufs Meer gucken. Das ist dann spannend. In 5 Stunden ist es weg und dann ist es auch wieder da. Und mehr passiert nicht, außer dass ein paar Gänse drüber fliegen.
Das klingt sehr, sehr erholsam, ja nahezu meditativ. Aber sagen Sie mal, Sie haben das ja gerade angesprochen, diesen klirrenden Wind. Wenn da so ein richtiger Sturm ist, der das Wasser aufs Land treibt, dann ist ja gar nicht so viel Land da. Kriegt man da keine Angst? Haben Sie das schon mal erlebt?
Nee, leider nicht. Ich war noch nie da, wenn Land unter war. Deshalb möchte ich jetzt auch im Winter hin und endlich mal auch Land unter angucken. Was ich nicht brauche, ist wahrscheinlich so der richtige Orkan, die wirkliche Sturmflut. Da sind ja vor einigen Jahren, das heißt in 60er Jahren, auf der Hallig die meisten Häuser auch beschädigt und weggespült worden. Seitdem haben die auch alle so Panic Rooms. Das sind Räume, die sind in der ersten Etage, die sind ganz tief in der Erde verankert auf Pfosten. Die sollen also jede Sturmflut überleben. Wenn also selbst das ganze Haus weggespült wird, dann bleibt dieser eine Raum, der steht dann wie so ein Leuchtturm in der Landschaft und dann überleben die Halligbewohner und müssen nicht alle ertrinken.
Also es ist wirklich ein Leben mit den Gezeiten, das die Menschen dort führen. Sie kommen hin, um die Seele baumeln zu lassen. Haben Sie einen Lieblingsort auf der Insel, hätte ich beinahe wieder gesagt, nein, falsch, auf der Hallig.
Also mein Lieblingsort ist zweifelsohne das Landsende im Süden der Hallig, wenn man oder im südlichen Bereich, da ist es ruhiger. Es gibt ja durchaus auch einen Bereich, wo Tagestouristen sind. Da ist es an manchen Tagen schon ganz schön voll. Wenn dann so ein Ausflugsschiff kommt, dann kommt die Adler Express angefahren und bringt vielleicht 200 Leute mit. die dann über diese Hallig laufen und die großen Sehenswürdigkeiten besuchen. Das ist der Königsbesel, das ist das Sturmflutkino und das ist der Andenkenladen. Mehr Sehenswürdigkeiten haben wir eigentlich nicht. Die Kirchwarft noch mit der historischen Kirche drauf. Das kann dann schon mal voll sein. Das ist von 11 Uhr, wenn das erste Schiff kommt, bis 17 Uhr, bis das letzte Schiff fährt. Da sind dann schon etlich viele Leute. Aber danach ist es plötzlich schlagartig ruhig. Man ist ganz einsam. Und es gibt aber auch Gebiete, da kommt überhaupt kein Tagestourist hin. Das ist dann mehr im Westen, Südwesten. Und wenn man da sitzt, ja, das ist einfach nur traumhaft. Und ich sitze dann oft in dem Strandkorb, ne, der hier auch auf unserem Büchlein vorne als Cover drauf ist, weil es einfach so ein ganz traumhafter Platz ist, wo ich einfach nur stundenlang sitzen und gucken kann.
Sie haben es schon gesagt, Vogelfreunde, die kommen auf Hallig-Hooge besonders auf ihre Kosten, ne?
Mhm. Hallig-Hooge oder die Halligen oder das Wattenmeer überhaupt ist ein Überwinterungsgebiet für Zugvögel. Das heißt nicht Überwinterungsgebiet, die machen dort nur Rast auf dem Weg in den Süden und dann nachher auch wieder auf dem Weg in den Norden. Und gerade so im Mai in dieser Zeit, April, Mai, sind Zehntausende von Ringelgänsen, die kommen aus Sibirien, machen auf den Halligen Rast, fressen sich dort rund und satt und fliegen dann weiter in den Süden, wo sie dann den Sommer verbringen. Und das war jetzt Unsinn, wo sie den Winter verbringen. Im Sommer sind sie ja in Sibirien.
Also Vögel kann man jedenfalls jede Menge dort beobachten. Und Sie haben über all das, was Sie auf der Hallig erlebt haben, gesehen haben, zusammen mit Ihrer Frau Christiane ein Buch geschrieben, ein sehr persönliches. Und Ende Oktober, Anfang November in Köln, da gibt es eine Reiselust-Hallig-Abendveranstaltung. Wie wird die aussehen?
Reiselust-Abend ist wieder... Das ist ein bisschen was anderes. Das machen wir nämlich mit einem Krimi-Autor zusammen, mit dem Krimi-Autor Hendrik Berg aus Köln-Sülz. Der hat einen Krimi geschrieben, der auf Hallig-Hooge spielt. Und wir machen da eine recht spannende Veranstaltung, indem wir einerseits die Schönheiten der Hallig zeigen, mit vielen Bildern und Musik, was reell ist. Und er zeigt uns dann auch ganz, zum Glück nicht ganz so reelle Seiten, die in seinem Krimi spielen.
Sven von Loger, der ist heute zwischen Feuer und Wasser unterwegs gewesen mit uns. Seine Liebeserklärung an Hallig-Hooge, die können Sie beim Gasterland Verlag für 5 € bekommen oder eben auch erleben am 4. November im Café Bro in Köln. Da geht es dann zusammen mit seiner Frau und einem Krimi-Autoren auf die Hallig. Sie wollten noch was sagen?
Und am 31.10. in der Volkshochschule in Bergisch Gladbach, da machen wir nur unsere Live-Reportage Liebeserklärung an eine Hallig ohne Krimi.
Alles klar. Vielen Dank, Herr von Loge, dass Sie bei uns waren.
Danke.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Und zwar heute mit Rosa Balistreri, einer Volkssängerin aus Sizilien. In Palermo, da ist sie schon 1990 gestorben. Und der Song, den uns Daniel Hauser jetzt vorstellt, der findet sich auch im Wim Wenders Film Palermo Shooting, der Geschichte eines sinnsuchenden Fotografen, der unentwegt Kopfhörer aufhat und Musik hört. Die Stimme von Rosa Balistreri, die ist laut und rau und sie singt in sizilianischem Dialekt.
Aus der kleinen Hafenstadt Licata kommt die Stimme Siziliens, Rosa Balistreri. Ihre Heimat Sizilien hat sie zu Kindheitszeiten ausführlichst kennengelernt, denn ihr Vater war mit ihr als fahrender Händler unterwegs. Viel Geld hatten die Balistreris nicht zur Verfügung. Rosa musste putzen gehen, um ihre Familie finanziell durchzubringen. Lesen und Schreiben hatte sie nicht gelernt. Mit Mitte 20 brach sie aus den gewohnten Verhältnissen aus und reiste nach Florenz. Dort fand sie Zugang zu ebenfalls migrierten Künstlern aus Sizilien und versuchte ihr Glück als Sängerin. Zuerst mit traditionellen Volksliedern, dann mit eigens für sie komponierten Titeln und schließlich sogar mit selbstgeschriebenem Material, bei dem sie sich an der Gitarre begleitet hat. Ihre auf Sizilianisch gesungenen Lieder verbreiteten sich durch diverse Musikwettbewerbe und ihre eigentümliche Stimme machte sie zu einem festen Bestandteil italienischer Volksmusik. Schlaflieder, Protestlieder und viele Lieder über ihre Heimat Sizilien gehörten zu ihrem Repertoire. Das letzte, das sie 1987 in einem Radiostudio in Palermo eingesungen hat, das heißt Quanu Moru. Wenn ich sterbe, singt meine Lieder. Ihr sollt sie nicht vergessen und sie für alle anderen weitersingen. Das singt Rosa Balistreri.
Quando io moro, non mi dicete messa, ma ricordati di la vostra amica. Quale umore.
Hier ist das Domradio, die Sendung Reisen. Was für Neapel der Vesuv ist, das ist für Sizilien der Ätna. Majestätisch erhebt er sich auf der Mittelmeerinsel und es ist wirklich nicht übertrieben zu sagen, dass er auch das Herz Siziliens bildet. Alles hier lebt mit und um ihn und von ihm und der Vulkan hat ein doppeltes Gesicht. Auf der einen Seite beschert er die guten Böden, auf denen Wein, Gemüse und Obst ganz wunderbar gedeihen. Auf der anderen Seite sorgt er mit seiner eruptiven Art auch für Angst und Schrecken unter den Menschen. Daher auch das Sprichwort, der Ätna ist furchtbar und fruchtbar wie eine sizilianische Frau. Ob sizilianische Frauen mit dieser Beschreibung einverstanden sind, das sei mal dahingestellt. Aber meine Kollegin Barbara Wiedemann, die hat sich diesem furchtbar fruchtbaren Vulkan mal aus nächster Nähe genähert.
Der Ätna ist mit seinen 3300 Metern der höchste daueraktive Vulkan Europas und seit 100.000 Jahren aktiv. Ein Muss für Vulkanfreunde. Denn hier lockt nicht nur der Kraterrand. Durch seine ständige Aktivität gibt es auch im Umfeld des Berges viel zu entdecken.
Jetzt sind wir hier in einem Lavastromfeld, wo im Laufe der letzten Jahrzehnte mehrfach Lava geflossen ist. Wir haben direkt vor uns die Lava von 2001, die damals Richtung Nicolosi geflossen ist und hier etwa aufgehört hat zu fließen.
Toll.
Und diese Lava von 2001, die ist relativ nah an der Salbernstation ausgetreten, relativ nah an den Monti Silvestri auf 1900 Meter Höhe und ist bis hier geflossen. Und die hat ja so eine hohe Mächtigkeit, dass dieser gesamte Lavastrom, der braucht Monate, um auszukühlen.
Eine Lavawüste in allen schwarzen Schattierungen. Bei näherem Hinsehen gibt es dazwischen grüne Lichtpunkte. Kleine Kräuter kämpfen sich tapfer durch die Steine und auf den älteren Lavafeldern haben es Ginsterbüsche zu einiger Größe gebracht. Der Sizilianer Salvo begleitet die Gruppe bei dieser Tour. Er wohnt in Nicolosi, also direkt unter dem Vulkan, und möchte an keinem anderen Ort leben. Der Berg gibt und der Berg nimmt. Fruchtbares Land, Steine für Häuser und Straßen.
Für uns ist der Vulkan keine Bedrohung, sondern eine Quelle und ein Reichtum. Und der Ätna ist einfach nicht so gewalttätig. Er nimmt dir das Haus weg, er nimmt dir auch den Garten weg, aber er nimmt dir nie das Leben weg.
Keine Gefahr fürs Leben, aber ein bisschen gruselig sieht's dann ja doch aus, wenn glühende Lavaströme den Ätna runterstürzen. Der Ätna für die Sizilianer ist ja der Berg der Berge. Aber vor der Nordküste Siziliens, da gibt's noch einen anderen Feuerberg, der gleich eine ganze Insel bildet. Stromboli, so heißt der Berg, genau wie die Insel. Und er ist unser nächstes Ziel hier in Domradio Reisen. Domradio Reisen und weil wir heute so viel in vulkanischen Gefilden unterwegs sind, habe ich noch ein Vulkanzitat für Sie rausgesucht. Der Maulwurfshügel sprach zum Vulkan: Du Weichling, was tobst du und machst die Welt zum Zeugen deiner inneren Kämpfe? Auch ich habe die meinen, aber habe ich jemals Feuer gespuckt? Das war ein Vulkanzitat von Marie von Ebner-Eschenbach. Und der nächste Vulkan, den wir ins Visier nehmen, habe ich Ihnen eben schon versprochen, das ist der Stromboli, eine der sieben äolischen Inseln vor Sizilien. Gleich mehr. Er spuckt wieder, das können die Menschen auf Stromboli eigentlich jeden Tag sagen, denn ihr Vulkan, der ist überaus aktiv und wenn er mal wieder einen seiner vielen Mini-Ausbrüche hat, dann sieht das aus der Ferne so aus, als jongliere der Berg mit vielen roten, gelben und orangefarbenen Bällen. Ein wirklich berührender Anblick ist das, der eine Ahnung davon vermittelt, wie gewaltig die Kraft der Natur ist, die nicht immer nur Schönheit, sondern bisweilen eben auch Zerstörung bedeutet. Meine Kollegin Barbara Wiedemann jedenfalls, die war bei einem Stromboli-Besuch ganz Feuer und Flamme.
Schon die Überfahrt ist ein Erlebnis. Die riesige Rauchfahne des Vulkans ist von Weitem sichtbar. Eine Handvoll weißer Häuser leuchten unter dem dunklen Kegelberg und das Meer hat eine Farbe wie dunkelblaue Tinte. Obwohl vom Stromboli nur 900 Meter zu sehen sind, gehört er zu den 3000ern. 2000 Meter des Vulkans liegen unter dem tiefblauen Wasserspiegel.
Der Stromboli ist einer der aktivsten Vulkane der Welt, wenn nicht sogar der aktivste Vulkan der Welt. Nach ihm benannt ist die strombolianische Aktivität oder die strombolianischen Eruptionen, nämlich Auswurf von glühenden Lavaschlacken alle paar Minuten, unregelmäßig. Die glühende Lava fliegt mehrere hundert Meter hoch.
Auch wenn das für einen Laien eher gefährlich klingt, Vulkanexperte Florian Becker sieht das Feuerspucken als gutes Zeichen.
Schlimm wird's, wenn der Vulkan über Tage oder Wochen nichts macht. Dann sammelt er seine Kraft, eventuell ist der Schlot verstopft und dann kann eventuell eine große Eruption folgen.
Dann lieber gleich kurz, solange der Schlot noch raucht. Oben werden Helme verteilt, falls sich ein Stein bei der Eruption verirren sollte. Dann gespanntes Warten unterhalb des Kraters. Erst als die Nacht schwarz genug ist, gehen die Vulkanfreunde ganz nach oben an den Rand des alten Kraters. Circa 200 Meter unter ihnen liegt eine bizarre Kraterlandschaft. Plötzlich geht es los. Mit einem Höllenlärm, der tief aus der Erde zu kommen scheint, sprüht eine riesige Feuersäule weit in den dunklen Nachthimmel. Rote Glut legt sich um den Kraterrand. Glühende Steine rollen die tiefschwarze Feuerrutsche hinunter und versinken im Meer. Weitere Eruptionen folgen. Breite Feuersäulen, die wild umhersprühen, schmale, die hoch in den Himmel zischen. Ein phänomenales Naturereignis.
Ich hatte das Gefühl, bis in den Mittelpunkt der Erde gucken zu können. Ein unglaublicher Eindruck.
Dann der Abstieg bei Nacht unter einem funkelnden Sternenhimmel mit unzähligen Sternschnuppen. Ein Konkurrenzfeuerwerk des Universums.
Ein Feuerwerk des Universums, wow. Nach erloschenen Vulkanen und Lavalandschaften haben wir Ihnen jetzt endlich mal einen spuckenden und speienden Feuerberg serviert. Mit Grollen und Grummeln und allem, was dazugehört. Zum Beispiel ja auch die kegelförmige Silhouette, die so absolut typisch ist für einen Vulkan. Und noch eine kleine Hintergrundinformation, der Stromboli, der zugleich Vulkan und Insel ist, der gehört zum Archipel der Äolischen Inseln, auch Liparische Inseln genannt, die vor der Nordküste Siziliens im Tyrrhenischen Meer, also einem Teil des Mittelmeers, liegen. Und auch die anderen sechs Äolischen Inseln, die sind vulkanischen Ursprungs. Feuer und Wasser, so heißt unsere Sendung heute. Wir haben uns um feurige Berge gekümmert und um eine winzige Insel, hätte ich beinahe wieder gesagt. Aber es ist eine Hallig, ein Marschrest im Wattenmeer. Und jetzt habe ich noch was aus der Kategorie platter Strand für Sie. Sprich, weder Feuer noch Geröll, sondern einfach nur Natur pur von Ostseewasser umspielt. Wieder auf einem ziemlich kleinen Eiland.
Lauterbach ist ein kleines Hafenstädtchen im Südosten der Insel Rügen. Von hier aus blickt man auf die Insel Film. Die Insel ist Naturschutzgebiet und darf nur im Rahmen einer Führung von 30 Menschen pro Tag besucht werden. Übergesetzt wird auf einem kleinen Motorboot.
Ja, werte Gäste, dann möchte ich Sie jetzt bei diesem doch sehr schönen Wetter recht herzlich willkommen heißen hier auf der Insel Film.
Kapitän Burkhard Lenz ist nicht nur für die Überfahrt zuständig. Er steuert die Gruppe auch durch das geschützte Gebiet. Die Insel
gehört ja zum Gemeindegebiet der Stadt Putbus, ist aber Kernzone des Biosphärenreservates Südost-Rügen.
Also nichts wegwerfen, nichts mitnehmen, nicht den Weg verlassen. Bevor die knapp dreistündige Wanderung losgeht, ein paar Fakten zur Orientierung. Die Insel ist nur knapp 94 Hektar groß und unterteilt in den großen, den mittel- und den kleinen Film. Eines fällt schnell auf. Abgebrochene Äste, umgeworfene Bäume bleiben so liegen, wie sie fallen. Die Natur unterliegt nur ihren eigenen Gesetzen. Der Mensch greift hier nicht mehr ein. Der Rundweg führt ausschließlich über den großen Film. Die anderen Teile darf niemand betreten. Aus gutem Grund.
Nachgewiesen als Brutvogelarten hier auf der Insel sind immerhin 67, von denen über 40 Arten auf dem Mittel- und auf dem kleinen Film brüten. Und eben deshalb sind die Teile auch schon ewig für jegliche Besucher gesperrt.
Wir gehen weiter auf dem Trampelpfad. Festes Schuhwerk und entsprechende Kleidung wird empfohlen und bewegen uns durch einen jahrhundertealten Wald.
Vorhin hatte ich gesagt, der sei nicht älter als 400 Jahre. Und das liegt ganz einfach daran, dass wir mal eine Frau zu Putbus hatten, die im Jahre 1527 den gesamten Wald dieser Insel hier bis auf 60 Hegebäume an zwei Stralsunder Kaufleute veräußerte.
Gegen Geld und?
Eine Last Seebier.
Die Herren holzten den gesamten Film ab. Nur die 60 Bäume blieben stehen.
Die nächsten Aufzeichnungen, die uns Film dann zeigten, waren schwedische Landkarten, die man im 17. Jahrhundert gezeichnet hat. Und diese Karten, die weisen aus, dass der große, der kleine und auch Teile des Mittelfilms schon wieder komplett bewaldet sind. Und seit diesem Zeitpunkt ist es schon gelungen, wie sagt man so schön, die Axt vom Film fernzuhalten.
Ein kleiner Ausschnitt.
Und übrigens, der Herr Honecker, der war während seiner Amtszeit als Regierungschef der DDR dreimal auf der Insel Film. Und zählen wir die Tage zusammen, sind es immerhin 5.
Wie gesagt, ein kleiner Ausschnitt aus der wechselvollen Geschichte der Insel.
Wenn Sie jetzt auf die andere Insel schauen,
gemeint ist Rügen.
Da sehen Sie oberhalb Lauterbachs große weiße Häuser stehen. Und diese Häuser...
Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Film. Film mit V. Das ist der Name dieser unberührten Insel, die wiederum ein riesiges Naturschutzgebiet ist. Ein Beitrag war das von Sabine Hein. Und wer Lust hat auf eine solche Insel-Filmführung, der findet Infos dazu auf unserer Homepage unter domradio.de. Unsere kleine Ohrenreise zu den Feuerbergen der Eifel, den Vulkanen Siziliens und auf die Hallig-Hooge im hohen Norden Deutschlands, die endet jetzt hier. Wie immer, wenn Sie vielleicht was verpasst haben oder nochmal nachhören möchten, das ist gar kein Problem. Sie finden die Sendung zum noch einmal hören oder auch zum Downloaden als Podcast bei uns im Netz. domradio.de ist die Adresse, die Sie brauchen. Ich bin Hilde Regeniter. Ich sage jetzt Tschüss und mir bleibt, Ihnen noch ein richtig schönes Wochenende zu wünschen. Machen Sie es gut.